Herzlich willkommen bei Green Sign Talks, dem Podcast von uns für euch.
Wir sind Viktoria Knauer-Hansen
und Darlene Schwabroch und geben euch hier regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen der nachhaltigen Hospitality.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
Hallihallo, hier spricht die Darlene und mein heutiger Gast bei Green Sign Talks ist die großartige Anna Kahle. Sie ist Beraterin für nachhaltiges F&B für Hotels im Dachraum unter dem Namen Gastrofreude Consulting. Ich bin ganz gespannt, heute auch nochmal ein bisschen von ihr zu erfahren, was genau dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist und wie sie vor allem auch Hotels im nachhaltigen F&B unterstützen kann, was ihr Antrieb ist, was sie motiviert und was ihr uns sonst noch so mitgebracht hat für die heutige Podcast-Folge. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Darlene, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz arg.
Ich freue mich auch sehr und wir sprechen natürlich auch zu einem Thema, was, wie du weißt, mir persönlich ja auch total am Herzen liegt. Ich glaube, dann ist man immer auch als Moderatorin von so einem Format nochmal mit so einem Fünkchen extra Herz und Interesse auch mit dabei. Deshalb erzähl uns doch gerne mal zu Beginn, wenn du magst, so ein bisschen von dir, auch von deinem bisherigen Werdegang, vor allem eben auch das, was dich schlussendlich zur Gastronomieberatung geführt hat. Was waren da so die Schritte? Wie ist es dazu gekommen? Erzähl gerne mal.
Ja, ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht.
Absolut.
Sehr gut. Also, ich habe tatsächlich schon mit 15, also vor 21 Jahren mittlerweile, angefangen in der Gastronomie zu arbeiten. Also ganz klassisch, wie man das so kennt, hinter der Theke, dann irgendwann vor der Theke, in der Küche, an der Kaffeemaschine, an der Bar. Also über die Jahre gibt es, glaube ich, nichts, wo ich nicht gearbeitet habe und was ich nicht gemacht habe. Genau, und über die ganzen Jahre hinweg, also neben Gymnasium, neben Studium dann auch, war mir immer klar, dass ich irgendwann auch meinen eigenen Betrieb haben möchte. Also der Wunsch hat sich dann tatsächlich durch meinen, ja, anfänglich Nebenjob gedachten Job so entwickelt. Und deswegen habe ich dann auch beschlossen, tatsächlich BWL zu studieren, weil ich dachte, Mensch, damit machst du garantiert nichts falsch. Das ja, schafft Grundlagen für deinen eigenen Betrieb später. Und das habe ich dann auch gemacht. In Stuttgart habe ich dual BWL studiert, nebenher dann auch weiter in der Gastronomie gearbeitet. Und ja, dann habe ich mir mit ein paar Umwegen und ein paar Jahre später Zeit, fast forward, habe ich mir dann 2019 tatsächlich meinen großen Traum erfüllt und ein eigenes Café eröffnet in Stuttgart, das Café Isla. Und damals war das, ja, sage ich mal, ein Angebot. Es gab Fleisch, es gab tierische Produkte, also es gab im Prinzip alles, weil ich so das Konzept mehr oder weniger von den Vorgängern übernommen habe. Ich habe da auch schon als angestellte Geschäftsführerin quasi gearbeitet in dem Café, bevor ich es dann eben als eigenes übernommen habe und habe mir gedacht, ja, das Konzept funktioniert. Also ich habe es ja gesehen und dann habe ich gedacht, du, dann behalte ich das so weiter, bringe meine eigene Note mit, aber so grundsätzlich, genau, passt das. Und dann, unser USP war tatsächlich, dass wir selber Kuchen gebacken haben. Das war damals auch, ja, 2019 schon nicht selbstverständlich für ein Café. Und genau, also Kuchen und Torten. Und so kam es dann, dass irgendwann eines Tages Gäste zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ja, wenn du eh selber Kuchen backst, dann kannst du ja beeinflussen, was und wie du backst und kannst du dann nicht mal was Veganes machen. Und für mich war das ein Fremdwort. Also tatsächlich, obwohl ich selber schon Vegetarierin war, habe ich mit vegan so gar keine Anknüpfungspunkte gehabt damals, weil es halt niemand in meiner Familie oder bei meinen Freundinnen oder so war. Und dann habe ich mir aber überlegt, naja, ich bin ja Gastgeberin aus voller Leidenschaft und möchte ja meine Gäste happy machen. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. So, ja. Und dann bin ich in die Küche, bin ins Internet und habe mir eben meine Gedanken gemacht, Rezepte rausgesucht und so weiter, experimentiert. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich es geschafft, sehr, sehr gute Kuchentorten hinzukriegen und habe dabei eben zum einen gemerkt, dass es in der Produktion selber wesentlich einfacher ist. Also ich muss keine Butter irgendwie vorher rausholen, dran denken, dass ich die vorher raushole, dass sie Zimmertemperatur hat. Ich muss keine Eier trennen. Also ich muss nicht aufpassen, dass meine Schlagsahne nicht überschlägt und dann zu Butter wird und so weiter und so fort. Also und auch von den Preisen her, also von dem Wareneinsatz war es einfach wesentlich günstiger. Und so kam es dann, dass ich dann tatsächlich auch nach und nach alles, mein ganzes Angebot umgestellt habe, weil natürlich habe ich mich zwischendrin dann auch damit beschäftigt, warum Menschen überhaupt vegan werden. Und ein Teil war eben der ethische Aspekt. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiße, jetzt, wo ich das alles weiß und mir so vor Augen geführt habe, gibt es keinen Weg zurück. Und dann habe ich angefangen, alles umzustellen im Prinzip. Und das war halt mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, eben weil ich ja gar keine Ahnung von der Materie hatte. Ne? Ich wusste nicht, welche Pflanzensahne ist gut, welche Butter kann ich nehmen und so. Und das hat dann tatsächlich auch eben eine Weile gedauert. Aber ich habe es dann eben irgendwann hingekriegt und tatsächlich so, dass meine Stammgäste einfach gar keinen Unterschied gemerkt haben. Also die haben weiterhin, krass, ja, sind sie gekommen, haben sich ihre Kuchen und Torten schmecken lassen und niemandem ist irgendwie negativ aufgefallen, dass es in Anführungszeichen, was man so oft hört, dass es so vegan schmeckt. Ne? Also das gibt's eigentlich nicht, entweder es schmeckt gut oder halt nicht. Aber es hat dann nichts damit zu tun, ob es vegan ist oder nicht. Und ja, genau. Und so kam das dann. Und das hat sich dann tatsächlich, also bei meinen Gästen natürlich rumgesprochen. Wir sind dann teilweise echt aus dem Umland 80, 90 Kilometer am Sonntagmorgen gefahren, um bei mir zu frühstücken, weil sie das bei sich eben nicht hatten. Und dann natürlich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Also die haben dann auch gesagt, wie machst du das mit vegan und so? Und kannst du mir da nicht mal was zeigen? Und da habe ich gesagt, boah, ich würde es voll gerne, aber der Alltag als Kaffeebetreiberin, ich hatte eh schon also gar keine Zeit für gar nichts, auch kein Privatleben gefühlt. So, ne? Und da kam ja auch noch Corona und so eine später. Also es war alles, einfach sehr, sehr zeitfüllend. Da habe ich gesagt, nee, geht halt gerade nicht so. Und dann war tatsächlich 2 Jahre später so die Entscheidung, ob ich meinen Pachtvertrag verlängere oder ob ich sage, okay, ich lasse ihn jetzt auslaufen. Und dann habe ich gesagt, du, ich will einfach einen größeren Impact erreichen. Also zum einen will ich, dass es nicht nur in meinem Café, sondern in ganz, ganz vielen Cafés und auch Restaurants deutschlandweit, von mir aus weltweit, gute pflanzliche Gerichte gibt. Und zum anderen will ich eben auch andere Gastronomiebetriebe, meine Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, dass sie eben nicht so den Stress haben, nicht so rumeiern müssen wie ich damals und ein halbes Jahr brauchen, dass sie mal einen gescheiten Kuchen dahinstellen können. Und da habe ich gesagt, okay, ich lasse jetzt auslaufen den Pachtvertrag, habe das Café schon, ja, auch mit einem weinenden Auge tatsächlich natürlich zugemacht und habe mich dann, ja, sozusagen der Beratung verschrieben und jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du hier. Boah, ja, spannende Geschichte, inspirierende Geschichte. Und ich frage mich gerade, dieser erste Gast oder die erste Gästin, die damals zu dir sagte, Mensch, warum denn nicht auch irgendwie was Veganes? Ob diese Person heute weiß, was sie damals ja auch für eine Transformation des Cafés, aber vor allem auch bei dir persönlich und damit ja auch auf lange Sicht in vielen anderen Betrieben geschaffen hat oder ausgelöst hat. Hast du jemals irgendwie noch Kontakt gehabt oder mit dieser Person danach darüber gesprochen? Oder ist das tatsächlich ein bisschen ein Mysterium und sie weiß davon wahrscheinlich nichts, aber du hast ihr ja doch dann irgendwo das zu verdanken, diesen ersten Impuls vielleicht. Ja, ne?
Auf jeden Fall. Nee, also die ist dann tatsächlich auch sehr, sehr oft ins Café dann gekommen. Und, ach toll, genau, also dort hatten wir dann Kontakt. Sie war dann eine ganz liebe Stammgästin auf jeden Fall, genau, ja. Ob sie meinen Weg weiter verfolgt hat nach der Schließung, weiß ich natürlich nicht, aber falls du das hier hören solltest, auf irgendwelchen Wegen auch immer, vielen, vielen Dank für die Nachfrage und einfach für diesen, Impuls,
Ja, und daran sieht man ja auch wieder total, wie mächtig auch so eine einfache Nachfrage eben sein kann, ne?
Ja, absolut.
Auch zu hören, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass du bis zu diesem Zeitpunkt ja auch dich nicht vegan ernährt hattest, sondern eben auch erst dann danach, als du dich wirklich auch damit befasst hast. wenn du so zurückblickst, du hast also gesagt, du hast dann mal angefangen auch, ne, die ersten Sachen zu veganisieren, bis es irgendwann eigentlich komplett veganisiert wurde, ob ich das rausgehört. Genau. Kannst du das noch ungefähr in so einen Timeframe packen? Wie lange hat das gedauert, so von dem ersten Anstoß, bis schlussendlich die ganze Karte rein pflanzlich war?
Ja. Boah, ich glaube, das waren schon 9 Monate oder so ungefähr. Mhm. Also es hat schon lange gedauert.
Zum einen, das geht, das ist ja noch nicht mal ein Jahr, oder? Also ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, das ist gar nicht so viel, aber kam dir vielleicht länger vor, weil du im Prozess warst, in diesem ja auch wahrscheinlich sehr zeitintensiven Prozess, ja, ne? Kann ich mir vorstellen.
Und nachdem ich dann beschlossen hatte, okay, es muss alles vegan werden, hätte ich natürlich lieber gehabt, es von heute auf morgen zu machen, aber zum einen, wie gesagt, hatte ich die Skills gar nicht und musste selber rumprobieren. Und das, ja, neben dem Kaffeebetrieb bleibt halt nicht so viel Zeit tatsächlich. Hm. Ja, und zum anderen habe ich auch gesagt, du, die Lebensmittel, die ich habe, das bringt jetzt auch nichts, wenn ich die wegwerfe. Also wenn die tierische, ne? Also habe ich die dann einfach ausgeschlichen. Hm. Und ich glaube, das Letzte, was übrig war, war dann so ein Chai-Latte-Pulver, wo dann halt Magermilchpulver drin war, wo ich gesagt habe, dann ist es halt so. Also dann bin ich dann aber auch natürlich ganz transparent damit vorgegangen, habe gesagt, ich habe natürlich auch das andere, aber so und so. Und genau, und das war dann so das Letzte und dann war irgendwann so der Zeitpunkt, wo ich sage, ach, jetzt endlich.
Ja, cool.
Ja.
Und bist du dann damals so in der Kommunikation nach außen auch wirklich als rein veganes Café richtig aufgetreten oder war das mehr so ein, ja, wie so eine Art, wie soll ich sagen, Überraschungseffekt, aber, oder du hast auch gesagt, teilweise hat man es vielleicht gar nicht unbedingt jetzt gemerkt, so am Geschmack, es wird ja trotzdem irgendwo sichtbar gewesen sein auf der Karte, aber hast du es insgesamt, so was das Branding oder die Positionierung des Cafés anging, hast du das da schon klar als veganen Ort deklariert?
Nee, gar nicht. Also, ich habe an meinem Branding gar nichts geändert, das hieß Café Isla davor und auch danach. Und ich habe einfach, was ich gemacht habe auf der Speisekarte, habe ich in der Übergangszeit habe ich reingeschrieben, dass die Produkte, die nicht vegan sind, sind gekennzeichnet und der Rest ist vegan. Also ich habe einfach das Spiel umgedreht.
Ja.
Und dann, als irgendwann alles vegan war, habe ich unten einfach geschrieben, alle Gerichte sind plant-based, so fertig.
Ja, super.
Und genau, auf der Tafel hinter der Theke, wo eben die Kaffee-Spezialitäten standen, stand auch, aber wirklich groß, weil das ist dann natürlich auch ein Allergien-Thema, alle Kaffeespezialitäten standardmäßig mit Hafermilch. Aber Soja und was weiß ich, Kokos gibt's auch. Und was auch gut war, in der Kuchentheke, auch bei der Beschilderung standen einfach nur dabei, das ist echt Donauwelle und dann in Klammer VN. Und die Leute, die es interessiert hat, die sich schon irgendwas gedacht haben, die haben gefragt, oh, heißt das vegan? Und ich so, ja, genau. Und die so, ah, voll cool. Und die Leute, die es nicht interessiert hat, die überlesen es einfach. Die lesen Donauwelle, sehen den Kuchen und denken sich, oh, sieht voll lecker aus, nehme ich.
Ja, so. Und den schmeckt es und sie überleben.
Genau, ja, genau.
Ja, Tatsache. Nee, absolut, total. Ja. Und das heißt, bei der Umstellung, du hast gesagt, 9 Monate, sicherlich verbunden mit ganz vielen Learnings auch und ja dann doch auch viel Mühen, die du da reingesteckt hast, aber du hast dir nun mal dieses ganze Wissen angeeignet, du hast diese Transformation ja wunderbar hinbekommen und kannst eben heute ja all dieses Wissen auch weitergeben. Genau das machst du ja auch als Beraterin mit Gastrofreude Consulting.
Genau.
Wenn wir uns jetzt mal ein Hotel beispielsweise anschauen oder die Hotelgastronomie, die eben auch diesen Weg gehen möchte, zu sagen, hey, wir wollen mehr auch vegane Produkte anbieten, weil eben die Nachfrage da ist oder weil wir vielleicht auch diesen neuen Markt für uns mit erschließen wollen oder brauchen da aber irgendwie mal so ein bisschen Unterstützung. Wie gehst du da in der Regel vor innerhalb dieses Prozesses? Gibt es da irgendwelche so klaren Leitlinien, denen du immer folgst oder ist es am Ende doch ein sehr individuelles Unterfangen? Nimm uns da gerne mal so ein bisschen in deiner Arbeit mit.
Ja, voll gerne. Also klar, am Anfang ist immer erst so eine Art Analyse, also was haben wir überhaupt? Also zum einen, was für Gerichte stehen auf der Karte? Was für Zutaten habe ich im Lager, habe ich im Kühlhaus? Und wer ist überhaupt meine Zielgruppe als Hotelrestaurant oder als Hotel allgemein? Und dann geht es im Prinzip von da. Also dann überlege ich mir entweder alleine, also wenn ich wenn es komplett an mich ausgelagert ist, oder im Austausch mit dem Küchenteam, welche Gerichte machen Sinn. Weil es machen eben natürlich die Gerichte Sinn, die zum einen zum restlichen Angebot passen. Also zum Beispiel, wenn ich ein italienisches Restaurant habe, dann mache ich halt kein Linsencurry. Also das ist Quatsch. So, ja. genau. So. Und dann überlege ich mir vielleicht ein Pasta-Gericht oder so in der Richtung. Genau, und natürlich auch am besten mit den Zutaten, die ich eh schon da habe, weil es macht auch keinen Sinn, nur für zwei Gerichte 10 neue Spezialzutaten zu kaufen. Und wenn die dann nicht bestellt werden, dann landen die in der Tonne. Also das wollen wir alle nicht. Und dann gucke ich mir tatsächlich auch an, was kann von der Karte, was bisher draufsteht, tatsächlich auch weichen. Weil was ich nicht will, ist, dass die Teams das Problem, das Gefühl haben, es ist ein extra Aufwand, weil es soll es eben nicht sein, es soll das genaue Gegenteil sein. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, meistens sind das eben die vegetarischen Gerichte, wo man dann sagt, okay, ganz einfach, dass du die ganz einfach veganisierst oder dass wir tatsächlich ein Fleischgericht hernehmen und sagen, wir machen es standardmäßig plant-based und dann kannst du dir dein Protein im Prinzip raussuchen. Aber das, also das funktioniert in sehr, sehr vielen Betrieben sehr gut. Also gerade wenn es um Salate oder sowas geht, ganz einfach, ne? Dass du sagst, okay, Salate sind alle pflanzlich und dann suchst du dir dein Protein raus, was du drauf haben willst. Aber genau, und dann geht's eben in die Küche tatsächlich, also vom Schreibtisch in die Küche, wo wir dann auch die Gerichte tatsächlich kochen oder ich ihnen auch andere Zutaten zeige, dass sie auch in Zukunft selber vielleicht Gerichte entwickeln können. Also zeige ihnen zum Beispiel gerade so, wie man mit Tofu eben umgeht, ne? Dass es eben kein Gericht ist, sondern nur eine Zutat, mit der man was machen muss. Und führe sie an unbekanntere Gewürze oder Zutaten ran, ne? Kalanamak oder Hefeflocken oder so. Das war für mich alles auch komplett unbekannt, bis ich angefangen habe, mich mit der pflanzlichen Küche zu beschäftigen. Und genau, das macht immer mega viel Spaß, weil die Teams da auf einmal merken, hä, das ist ja eigentlich gar nichts Komisches. Also wenn da oft so die Skepsis da ist, das ist ja auch alles gar nicht so diese komische Chemie und, ne, sondern das sind wirklich alles so, ja, Lebensmittel, nur eben ohne tierische Inhaltsstoffe. Und das, ja, also es ist immer wieder, das ist echt so mein Highlight der gesamten Arbeit, wenn du dann in der Küche stehst mit dem Team und die verkosten und denen gehen die Augen über und denkst, okay, wow, das ist echt so, die Begeisterung merkst und merkst, okay, jetzt hast du sie auch wirklich auf deiner Seite, wenn, ne, so in Anführungszeichen, das ist echt mega schön. Und genau, und dann einigen wir uns auf Gerichte, die eben dann auf der finalen Karte stehen. Dann mache ich noch das Menu Engineering, was ganz, ganz wichtig ist, weil die Gerichte verkaufen sich eben vor allem über die Speisekarte. Das ist ja meistens das Erste, was die Leute wirklich zu Gesicht bekommen, noch vor einer Servicekraft so richtig. Und da kommt so arg drauf an, wie die Gerichte benannt sind, ob die wirklich verkauft werden oder nicht. Also, ne, ganz oft
kannst du uns dann Beispiele
nennen? Auf jeden Fall. Also, der Klassiker ist so der vegane Burger, wo du denkst, okay, ich weiß, was alles nicht drin ist, nämlich irgendwelche tierischen Zutaten, Inhaltsstoffe, aber ich weiß nicht, was drin ist. Also, ist das jetzt ein Bohnenpatty? Ist das ein Grünkernbratling? Ist das ein Haferflockenpatty? Oder was genau ist das jetzt? Ja? Und das zum einen ist das wenig aussagekräftig und es malt mir als Gast auch gar kein Bild in meinen Kopf. Und das sollte immer das Ziel sein. Also, dass meine Speisekarte wirklich auch Storytelling beschreibt und die Gästen schon wirklich so Bilder in den Kopf malen und sagt, wie so, wow, okay, das klingt mega gut, das sieht voll schön aus, so, dass sie wirklich Lust darauf bekommen. Und zum anderen ist das Wort vegan halt sehr, sehr abschreckend einfach für Menschen, die, ja, ne, sich damit nicht identifizieren können, in Anführungszeichen, die immer denken, vegan heißt Verzicht und es sind irgendwelche Verbote und das ist irgendwie eine Ideologie. Dabei heißt es ja im Prinzip einfach nur ohne tierische Inhaltsstoffe. Und ganz oft ist es dann auch so, dass wir diese Menschen dann ausschließen. Die sagen dann, boah, eigentlich hätte ich wahrscheinlich sogar, klingt das sogar gut, würde ich wahrscheinlich sogar probieren, aber ich bin ja nicht vegan, dann ist das nichts für mich. So. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja, dass die Gerichte allen Menschen sozusagen, allen Gästen Lust machen, die zu bestellen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem veganen Burger, dann ist es kein veganer Burger, sondern es ist ein hausgemachter Bohnen-Pilz-Patty auf einem großen Bun mit einer Hausmayo und gepickelten Gürkchen und so weiter.
Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber mir läuft das Wasser im Mund zusammen,
ja,
wenn genau, ich das so höre.
Ja. Also und das ist so, siehst du, und da hast du gleich ein Bild im Kopf, anders als vorher.
Ja, und es spricht jetzt in deiner Beschreibung ja auch ein Stück weit schon alle Sinne irgendwie an, ne? Ich habe was Knuspriges, ich habe vielleicht was Saures, was so ein bisschen das Wasser sich so zusammenzieht im Mund, lecker. Ich kann mir den knackigen Salat gut vorstellen. Ja, ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz und damit ist dann auch in der Tat geklärt, was es mit diesem Menu Engineering auf sich hat. Du sprichst ja sehr häufig auch öffentlich über das Thema Speisekartenoptimierung. Genau. Scheint da definitiv ein ganz wichtiger Bestandteil zu sein. Und dieses Team-Augenleuchten, was du vorhin beschrieben hast in der Küche, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Wahrscheinlich wird das ja noch verstärkt, wenn dann diese leckeren Gerichte auch wirklich bestellt werden, weshalb wiederum diese Speisekartenoptimierung so essentiell ist in dem Punkt. Und das kenne ich natürlich auch aus meinen Nachhaltigkeitscoachings, diese Momente, wo man ein Stück weit merkt, aha, das kommt gerade an. Ne? Also hat es gerade für so einen Aha-Moment gesorgt. Das ist total erfüllend. Würdest du denn sagen, prinzipiell kann jeder gastronomische Betrieb veganfreundlich werden? Also ich denke da jetzt mal ganz provokant an, an Konzepte, wo wirklich ein fleischlastiger Fokus vorherrscht. Also beispielsweise ein Steakhouse oder beispielsweise eine Imbissbude, ja, wo du Currywurst und Schnitzel und Gyros oder sonst was im Angebot hast. Ist da der Prozess für dich erstmal schwieriger zu sagen, Mensch, da müssen wir eigentlich nochmal auch an der Wurzel irgendwie ran? Oder fändest du es da ähnlich machbar in diesen Konzepten?
Also wenn der Wille da ist, absolut. Also das macht auf jeden Fall Sinn, weil es ist ganz einfach so. Wir als Gastgebende wollen ja Menschen ein schönes Erlebnis bescheren. Wir wollen, dass Menschen gemeinsam an einem Tisch sitzen und gemeinsam genießen und es sich gut gehen lassen. Und wenn wir uns darauf verständigen können, dann macht es natürlich absolut Sinn zu schauen, wie kann ich als Steakhouse oder fleischlastiger Imbiss gucken, wie ich dann alle Menschen an einen Tisch bekomme. Und dann kann ich das dadurch machen, dass ich sage, okay, in meinem Steakhouse gibt es eben nicht nur Steaks vom Rind, sondern es gibt zum Beispiel auch Steaks vom Löwenmähnepilz. Warum? Weil dann kann die gesamte Familie zu mir kommen und alle finden was bei mir zu essen.
Ja. Ja.
Genau. Und das wird eben immer wichtiger, weil tatsächlich immer mehr Menschen auch aus Klimaschutzgründen, auch aus gesundheitlichen Gründen immer weniger Fleisch und tierische Produkte essen. Also in Deutschland sind es 53% aller Deutschen, die von sich sagen, sie sind flexitarisch. Das heißt, sie essen ab und zu gerne mal tierische Produkte, aber überwiegend sind sie eben pflanzlich unterwegs. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann ist es als Gastronomiebetrieb umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass wirklich alle was zu essen finden. Weil ansonsten würdest du im Prinzip auf die Hälfte deines Umsatzes, auf die Hälfte deiner potenziellen Gäste verzichten. Ja. Wenn du das nicht machst.
Ja. Ja, das ist ganz spannend, was du gerade ansprichst, auch so diese Veränderungen am Markt und eben diese sich auch verändernden Erwartungshaltungen schlichtweg. Ne? Ich bin ja selber im Thema, wie du weißt, viel unterwegs, ernähre mich selber vegan, bin total angetan, wenn ich da tolle Gastro-Konzepte finde. Müssen nicht rein vegan sein, aber einfach welche, die tolle pflanzliche Angebote eben auch mit parat haben und ohne irgendwie groß nachfragen zu müssen jedes Mal oder ohne sich da irgendwie rechtfertigen zu müssen. Oder man kennt es, dann gut, gibt es jetzt hier gerade nur die Pizza, dann bestelle ich einmal die Pizza ohne Käse, bitte. Was, ohne Käse? Schmeckt doch gar nicht. Ja, dann vielleicht hättet ihr einen, den ich auch esse, dann wäre das Thema nicht so groß. So, ne? Also, du weißt, ich bin da ja selber auch begeisterungsfähig für.
Ja.
Und du hast natürlich auch gerade den wichtigen Punkt angesprochen, wenn ich demnach mit Menschen unterwegs bin, die sich jetzt vielleicht selbst als Allesesser bezeichnen würden, dann lenke ich ja doch ein Stück weit auch, wo es dann hingeht. Denn ich möchte ja nun mal auch was finden. Das ist jetzt ein Beispiel, hast du gerade selber gesagt, wie man ja auch mit dem veganfreundlichen Angebot im Thema Umsatzgenerierung weiter vorne mit dabei ist. Hast du da noch ein anderes Beispiel oder noch eine andere Argumentation? Weil ich finde gerade dieses, also nicht, dass es noch eine braucht, aber an sich gerade dieses Thema der Kosten, das habe ich den Eindruck, ist immer noch von Seiten der Gastronomiebetriebe so missverstanden oder es ist eben immer noch dieser erste Instinkt, so, ah nee, die veganen Ersatzprodukte, die sind alle zu teuer und das lohnt sich alles nicht. Was ist da so deine Antwort?
Es kommt immer drauf an. Also was heißt, es lohnt sich nicht? Ne? Also zum einen, du hast ja gerade das Stichwort gesagt, man nennt es so schön the veto vote, also wer bestimmt, wo die gesamte Gruppe zum Essen hingeht. Und das sind eben die Leute, die schwerer was finden, weil eben der Markt, das Angebot es ihnen nicht einfach macht. So, das sind auch Menschen mit Allergien zum Beispiel oder die aus religiösen Gründen irgendwie besonders essen. Ne, das sind ja nicht nur rein vegane oder vegetarische Gäste. Und da habe ich tatsächlich ein mega schönes Beispiel aus meiner, ja, aus meinem eigenen Leben mitgebracht. Da freue ich mich so drüber, immer wenn ich das erzählen darf.
Und okay, zwar, schieß los.
Hat meine Schwiegeroma, also die Oma meines Partners, hat ihren 90. Geburtstag gefeiert. Und sie wohnt auf dem Dorf, also wirklich so, wie man sich das vorstellt, ne, zweimal am Tag im Bus und so. Und dieses Dorf hat ein Gasthaus, das sie regelmäßig besucht, ist ihre Stammwirtschaft. So, und Schwiegeroma wollte groß einladen zu ihrem 90. in die Wirtschaft. Jetzt hat die Wirtschaft aber tatsächlich kein veganes Angebot gehabt. Und sie weiß ja, dass sowohl ihr Enkel als auch eben seine Partnerin, also ich, beide vegan sind. Was macht sie? Sie fährt ins Nachbardorf und geht dort in die Wirtschaft. Und die hatten dann tatsächlich ein unglaublich gutes Angebot. Und dann hat sie ihren 90. mit 30 Personen dort ausgerichtet. So, das heißt, ihrer Stammwirtschaft sind Umsatz von 28 Personen entgangen, weil sie kein veganes Gericht für die zwei Menschen hatten, die mit von der Partie waren. Ne? Und das ist wirklich so ein Beispiel, wo ich sage, ja, deswegen funktioniert vegan auch auf dem Dorf. Es funktioniert überall, nämlich aus genau diesen Gründen. Ja.
Ja.
Und wir hatten dann unglaublich guten Linsenbraten, wir hatten Knödel, wir hatten Pilze. Und das war alles mit so viel Herzblut und auch Können gekocht. Und von diesen sogenannten Ersatzprodukten war keine Spur zu sehen. Ja, das heißt, wenn du vegan kochen willst, dann musst du nicht diese Ersatzprodukte nehmen. Ich nenne sie sowieso Upgrade-Produkte, aber davon ab.
Raffiniert.
Genau. Davon abgesehen, das musst du nicht machen. Also wenn du weißt, oder wenn du eine Küche hast, die wirklich frisch kocht, die sehr viel selber macht, dann mach das doch gerne. Dann mach doch einen Linsenbraten, mach ein Steak vom Löwenmähnepilz. Also dir steht da wirklich die Welt im Prinzip offen. Wir haben 20.000 essbare Obst- und Gemüsesorten alleine. Also da kannst du dich wirklich komplett austoben. Da musst du nicht auf die Convenience-Zutaten zurückgreifen. Die sind eben für Menschen, für Küchen gedacht, die eben vielleicht nicht den Platz haben oder vielleicht auch nicht das Wissen, das Können, um wie man eben pflanzlich sozusagen von Grund auf kocht, wo es schnell gehen muss. Also alles hat seine Daseinsberechtigung. Wenn du in einem Hotel bist, an der Bar und nachts um 23 Uhr will dein Gast noch eine Pizza haben, ja, dann schiebst du natürlich eine fertige TK-Pizza in den Ofen. Da stellt sich dann niemand hin und macht dir frisch eine. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, und gleich bin ich zu Ende, weil ich komme jetzt zu deinen Kosten zurück, die du angesprochen hast. Mittlerweile ist es so, ProVeg hat da eine sehr aufschlussreiche Studie gemacht, die machen sie jedes Jahr. Mittlerweile sind selbst diese pflanzlichen Upgrade-Produkte, diese Convenience-Produkte, günstiger als ihre tierischen Pendants. Und das ist doch wirklich mal bezeichnend. Ja, also und das ist alleine deswegen sollte man sich als Gastronomiebetrieb, als Hotelleriebetrieb wirklich überlegen, ob man nicht mal so langsam umswitchen sollte. Ich kann mich gut daran erinnern, in den Bioläden waren die Hühnereier aus wegen Vogelgrippe. dann stehst du da, die verbleibenden Eier, die es gibt, haben dann horrende Preise und so geht dann auch dein Wareneinsatz durch die Decke. Und im Gegensatz dazu sind pflanzliche Zutaten einfach mega preisstabil. Also Linsen, Tofu, Obst, Gemüse, klar, saisonale Schwankungen und so, aber die sind eigentlich relativ preisstabil und da lohnt es sich auf jeden Fall mal genau zu kalkulieren. Ja.
Total, ja. Und ich finde, ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist ja auch irgendwie der Punkt der Verantwortung. Also gerade wir in der Gastronomie, in der Hotellerie, wir sind ja Multiplikatoren mit allem, was wir tun, weil wir einfach die Orte sind, an denen sich Menschen treffen, an denen Menschen Dinge erleben, sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören. Ja, also mit allen Sinnen wahrnehmen und wiederum ja auch wieder mit nach Hause nehmen oder dorthin, wo sie auch dann als nächstes hingehen. Und vor dem Hintergrund denke ich mir auch immer, gerade wir bei uns in der Branche haben ja so eine unglaubliche Power in die Wiege gelegt bekommen, ja, qua Businessmodell, das wir nun mal haben, zu sagen, Mensch, wir können und dürfen die Leute, die bei uns zu Gast sind, ganz positiv begeistern und beeinflussen und haben eben gerade in diesem Thema klimafreundliche Ernährung auch eine Verantwortung, finde ich, genau das zu tun, weil wir eben wissen, wir agieren damit nicht nur jetzt innerhalb unserer eigenen vier Wände und sind damit einfach auch noch smart, jetzt was unseren Umsatz angeht, sondern wir schaffen es ja auch, Leute darüber hinaus eben auch perspektivisch für diese tollen Gerichte auch zu begeistern. Also auch den Punkt wollte ich an der Stelle noch mal kurz mit einwerfen. Ich glaube, es gibt wirklich genug gute Gründe, die wir jetzt auch heute hier genannt haben, sei es die Ethik, sei es das Portemonnaie, sei es das Thema Haltung, Verantwortung, aber am Ende auch einfach guter Geschmack, leckere, tolle Kreationen. Und im Zweifel, klar, wenn es jetzt tatsächlich so ist, man hat nicht unbedingt die Zeit oder die Muße, sich da kreativ mit zu beschäftigen, dann gibt es Leute wie dich, die da wunderbar unterstützen und einfach so ein bisschen auch den Kopf nochmal auch aufmachen für inspirierende und kreative neue Variationen und Gerichte. Liebe Anna, das erste Quartal des Jahres ist vorbei. Wir kommen gerade so aus der großen Messezeit raus. So, wir waren unter anderem auf beispielsweise der Intergastra, der Internorga. Und ich kann mir vorstellen, du bist da natürlich auch mit neugierigen Augen entlang gewandert und hast sicherlich auch das ein oder andere Produkt mal ausprobiert, mal gekostet, mal geschaut, was gibt es denn da so Spannendes? Gibt es da irgendwas, was du jetzt beobachtet hast, gerne auch in den letzten Monaten davor schon, so Thema Trends in der Gastronomie? Gibt es da irgendwas ad hoc, was dir einfällt oder wo du sagst, Mensch, das hat mich begeistert, das würde ich auch gerne einfach den Hoteliers und Gastronomen, die hier zuhören, irgendwie mal mit auf den Weg geben, dass ihr euch das mal anschaut, weil das ist total cool.
Ja, voll gerne. Also ich habe tatsächlich so das Thema Functional Food oder auch Personalized Food, Longevity, also das sind wirklich so Themen, die werden uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall begleiten, dass Menschen immer mehr, also präventiv, sich um ihre Gesundheit kümmern, dass sie sagen, ich nehme mir die Zeit, ich fahre in ein Hotel, mache einen Retreat oder irgendeine Art von Kur. Und dann spielt das Essen natürlich eine riesengroße Rolle, ne? Weil das ist das, womit wir unseren Körper befeuern, was wir ihm geben. Und da ist es natürlich mega wichtig, sich anzuschauen, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt, zu einem Aktivurlaub oder zu einem Longevity-Retreat, ob ich dann wirklich irgendwie das panierte Schnitzel dann mittags anbiete oder nicht vielleicht doch eher leichte pflanzliche Kost. Ne?
Ja, super spannender Punkt. Dieser Gesundheitstrend oder diese Gesundheitswelle, die habe ich auch wahrgenommen. Finde ich auch total gut, weil es einfach auch immer wieder irgendwie ein Reminder ist an allen Ecken, sich da, sei es bei der Ernährung oder eben auch bei der Bewegung, bei der Achtsamkeit, in all diesen Bereichen da auch etwas gesünder mit sich selbst auch aufzustellen oder eben damit umzugehen. Und du hast natürlich absolut recht. An der Stelle wäre wahrscheinlich sehr fettiges, sehr deftiges, sehr ungesundes Essen irgendwie auch völlig fehl am Platz, ne? Also nicht ganz das, was man sich dann da erwartet an der Stelle.
Ja, genau. Ja.
Was hättest du denn so als Quick Win vielleicht noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, womit im Grunde jeder sich veganfreundlicher aufstellen kann oder zumindest einfach mal auch den Start in diese Richtung machen kann?
Das ist tatsächlich sehr einfach gemacht, dass man wirklich seine Speisekarte, seine Rezepturen durchgeht und die 5S, wie ich sie nenne, sich anschaut und tatsächlich standardmäßig pflanzlich anfängt zuzubereiten. Also was sind die 5S? Das sind die Soßen, das sind die Sides, also Beilagen. Es sind die Sweets, also die Desserts. Dann haben wir noch die Starters, also die Vorspeisen. Und die Salads, also die Salate. Mhm. So, und wenn du diese 5S standardmäßig pflanzlich machst, dann hast du, ohne dass du überhaupt dir Gedanken gemacht hast um ein komplett veganes Gericht, hast du zumindest mal Komponenten, die du auf Anfrage kombinieren und zu einem Gericht zusammenbauen kannst. Ne? Weil dann hast du wenigstens eben eine Vorspeise, du hast verschiedene Beilagen mit Soße und einen Salat. Da kann man dann schon tatsächlich ein paar Sachen machen. Es ist nicht das Optimum auf jeden Fall. Aber es macht dir dann auch in Zukunft das Leben sehr, sehr viel einfacher, weil dann kannst du auch hergehen und sagen, okay, dann überlege ich mir eine Proteinquelle, eine pflanzliche, dann mache ich von mir aus einen Linsenbraten und dann habe ich ja schon mein Kartoffelpüree, das ist schon pflanzlich, dann habe ich meine Soße, die ist auch schon pflanzlich, dann habe ich gar nicht mehr den Riesenaufwand. Ne? Mhm. Und das ist wirklich das, was unglaublich gut funktioniert, weil es einfach ist in der Handhabung, weil ich eben auch Sachen eins zu eins austauschen kann. Also ich muss keine tierische Butter in mein Kartoffelpüree reinmachen. Ich kann wirklich die Haferbutter nehmen. So, kein Mensch merkt einen Unterschied geschmacklich. Das garantiere ich euch, wenn ihr die richtige pflanzliche Butter nehmt. und auch bei den Kuchen. Also ich weiß es ja selber, wenn du einen Kuchen als Dessert hast oder einen Schokomousse, ne, ein Tiramisu, das geht alles pflanzlich und kein Mensch merkt einen Unterschied. Und deine Gäste freuen sich darüber, dass wenn sie dich da zufällig bei dir reinstolpern, dass du denen zumindest mal irgendwie so ein paar Komponenten anbieten kannst.
Ja, das sind auf jeden Fall ganz, ganz wertvolle Hinweise, die wir sehr, sehr gerne und dankbar mitnehmen. Und ja, in der Tat sind es, glaube ich, auch ganz gute Einstiegswege, die man mal gehen kann. Du sagst selber, es ist jetzt noch nicht das Optimum, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz entscheidender Einstieg und auch einer, der einem ja dann zeigt, Mensch, wie sieht es tatsächlich in der internen Umsetzung aus? Ja, nimmt mein Team das gut an? Ist dieser Einkauf nicht zusätzlicher, sondern einfach anderer Produkte? Mhm. Ist das operational auch abdeckbar und wie kommt es eben auch bei den Gästen an? Und wenn das alles soweit auch positiv verläuft, wovon ich in der Regel ausgehe, dann kann das ja auch wiederum eine tolle Motivation sein, zu sagen, Mensch, cool, das war ein guter Einstieg und jetzt beschäftige ich mich da nochmal weiter mit. Also ganz, ganz wertvoll. Und du hast gerade zum Schluss ja auch nochmal den Kuchen angesprochen. Und damit würde ich, glaube ich, auch jetzt die Klammer machen, wieder zum Anfang des Gesprächs und damit das Gespräch auch abrunden wollen. Liebe Anna, denn du hast vorhin erzählt, dieses Café, auf das du ja auch lange hingearbeitet hast und hinstudiert hast, hingefiebert hast. Das war ein Stück weit dein Traum, den hast du dir erfüllt. Mhm. Und wenn ich dich so reden höre und ich weiß, dass du auch heute mit deinen Tätigkeiten deinen Traum lebst und ja auch nochmal eine ganz neue Erfüllung auch gefunden hast und wie du selbst gesagt hast, natürlich auch irgendwo nochmal einen größeren Impact leisten kannst. Dennoch kam mir gerade auch als deine Freundin die Frage in den Kopf, würdest du noch einmal ein Café oder ein Restaurant oder sonst dergleichen öffnen oder führen wollen? Ist das irgendwas, was wir in den nächsten Jahren nochmal vielleicht zusätzlich, das sage ich jetzt, als ob das so was Einfaches wäre, was man nebenher machen kann, ist es natürlich nicht.
Mach ich in Teilzeit,
Nein, aber ist das was, wo du schon mal drüber nachgedacht hast, das vielleicht doch nochmal irgendwann in dein Leben zu lassen? Oder sagst du, Häkchen dran, das war erstmal, das war gut, das war genauso, wie es sein sollte und jetzt ist eben nun mal der nächste Lebensabschnitt bei dir?
Ja. Ich kann mir das tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, irgendwann mal. Weil ich bin einfach unglaublich gerne Gastgeberin. Mir macht das so viel Spaß, wirklich auch selber hinter der Theke zu stehen und mit meinen Gästen in den Austausch zu gehen. Und ja, auf jeden Fall. Also ich schließe das nicht aus. Im Moment bin ich eben in so einer Phase, wo ich so rastlos bin, noch gerne unterwegs bin, gerne auch reise, in anderen Häusern bin. Da passt das mit dem Café nicht so gut zusammen, leider.
Ja.
Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, ich Auf jeden Fall halte ich mir
ist
das
nicht
offen,
ausgeschlossen. Ja. Ja, schön. Und dann die abschließende Frage dazu, wenn du auch zurückblickst auf das Café Isla und die veganen Kuchen und Torten, die du da angeboten hast. Mhm. Was war da so dein Lieblingskuchen oder deine Lieblingstorte, die es höchstwahrscheinlich auch in einem potenziell theoretisch zukünftigen Café nochmal geben könnte?
Das ist tatsächlich der Bienenstich.
Ja. Oh, lecker. Ja. Ein pflanzlicher Bienenstich. Den habe ich auch sehr, sehr lange nicht gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon einen hatte, seitdem ich mich vegan ernähre. Aber den habe ich als Kind auch immer sehr, sehr gern gemocht. Lecker.
Sehr, sehr schwer, genau. Aber da kommt einfach alles zusammen. Also da hast du diese Cremigkeit, ne, von der Füllung. Und dann hast du den fluffigen Teig und dann diese knusprige Mandeldecke obendrauf. Mein Gott. Oh, ja, kann
toll.
Ich mich reinlegen.
Wow, lecker. Also, liebe Hoteliers und Gastronomen, die ihr hier jetzt zugehört habt, nehmt den pflanzlichen Bienenstich bitte bei euch auf.
Bitte.
Ihr würdet
bitte.
Ganz, ganz viele Leute ganz, ganz happy damit machen. Und nehmt euch natürlich sehr, sehr gerne auch die anderen Tipps, die Anna heute mit uns geteilt hat, jetzt zu Herzen. Und wenn es da weiterführend Fragen, Interesse und sonst dergleichen gibt, dann weiß ich, Anna ist definitiv auch offen für schöne, wirksame Gespräche. Und liebe Anna, damit kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst und vielen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und dass du so viele spannende Insights hier heute mit uns geteilt hast.
Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat echt mega Spaß gemacht. War ganz zu Unrecht so aufgeregt am Anfang. Und
stimmt, das hattest du eingangs erwähnt. Ja, schau, war gar nicht so schlimm.
Ja. Nee, überhaupt nicht schlimm. Das war echt sehr mega schön. Ja, ich freue mich immer, wenn ich über meine Arbeit reden kann und über Essen sowieso. Und ja, macht immer wieder Freude.
Wunderbar, großartig. Ich danke dir sehr. Viel Erfolg weiterhin bei allem, was du tust. Und wir sehen uns ganz bald. Liebe Grüße aus der Hauptstadt.
Ja, dankeschön.
Tschüss, liebe Anna.
Tschüss.
Das war GreenSign Talks, der Podcast des GreenSign Instituts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, denk unbedingt dran, unseren Podcast zu abonnieren und ihn deinen Kollegen und Freunden zu zeigen. Du findest uns außerdem auf LinkedIn und Instagram und erreichst uns jederzeit per E-Mail unter info@greensign.de. Bis zum nächsten Mal bei GreenSign Talks und hab eine schöne Woche.